Aktuell sind wir in der Predigtreihe vom Markus-Evangelium. Letzte Woche hat es ja Alex mit der Predigtreihe angefangen. Und bevor ich jetzt weitermache, habe ich eine Frage direkt für euch mitgebracht. Und zwar, wurdest du das letzte Mal von irgendjemandem Fremden random angesprochen? Oder vielleicht sogar aufgefordert, irgendwas zu tun? Also vielleicht... Kennst du mich nicht? Ich bin Chrissy, hi. Vielleicht bin ich der Fremde gerade in dem Moment. Aber jetzt nicht so an der Kasse, dass dich die Kassiererin auffordert zu bezahlen, sondern wann wurdest du mal auf der Straße irgendwo, keine Ahnung, kam irgendjemand zu dir und sagt irgendwas zu dir? Vielleicht versteht ihr nachher, warum ich diese Frage stelle, weil genau darum wird es jetzt nachher dann gehen. Aber bevor wir jetzt eben dann direkt zu der Bibelstelle weitergehen, also im Markus-Evangelium zu der Bibelstelle gehen, wo ich jetzt weitermache, erzähle ich euch so ein bisschen, was passiert ist, seitdem, was zwischen Alex' Bibelstelle und meiner Bibelstelle passiert ist. Jesus hat viel gepredigt, war viel unterwegs, war in verschiedenen Städten, und hat auch schon erste Wunder getan, hat irgendwie Menschen geheilt. Und er war schon sehr bekannt irgendwie. Also man hat so ein bisschen gehört, okay, da gibt es so eine Person, die läuft hier rum und erzählt irgendwie ganz interessante Sachen. Die heilt sogar irgendwie Menschen. Menschen, die vorher krank waren, sind jetzt auf einmal wieder gesund. Und Jesus war so bekannt, dass er Städte vermieden hat. Wusste ich gar nicht, steht da aber, wenn man die Verse dazwischen bis zu meiner Bibelstelle liest. Und da steht, Jesus ist lieber auf dem Land geblieben, als in die Städte reingegangen. Und jetzt geht er aber wieder in seine Heimatstadt Kapernaum. Und da hat er schon gewohnt, kommt quasi wieder zurück. Und Kapernaum ist ungefähr, habe ich so gelesen, eine Stadt mit 1200 Leuten. Ich weiß nicht, warum das dann Stadt heißt, aber genau, ein größeres Dorf würde ich es eher betiteln. Und in diesem größeren Dorf, da geht er in ein Haus und in diesem Haus, da redet er. Und die Leute, die in dieser Stadt wohnen, haben irgendwie mitbekommen, oh, dieser Typ, der da irgendwie, von dem man die ganze Zeit schon redet, dieser Typ, der ist gerade bei uns in der Stadt. Der ist gerade bei uns hier in dem Haus. Und es sammeln sich immer mehr Leute, es wird immer mehr Leute drumherum um das ganze Haus und hören ihm zu, was er erzählt. Und vielleicht kennt ihr die Story ja, dann kommen welche mit einer Trage angelaufen, kommen nicht durch zu Jesus, sie wollen unbedingt zu Jesus, weil sie gehört haben, diese Person, die kann Wunder tun, die kann jemanden heilen und die Person, die sie dabei haben, die kann nicht laufen, also tragen sie mit einer Trage, wollen sie mit einer Trage zu Jesus tragen, dass er diese Person heilt, kommen aber nicht zu ihm, gehen deswegen auf das Dach, machen da so ein Loch rein, lassen die Person runter und dann gab es so einen kleinen Zwiespalt oder zwei kleinen Streitigkeiten mit den Pharisäern, aber am Ende war die Person geheilt und ist aus dem Haus laufend wieder rausgegangen. Und das ist der Punkt, an dem jetzt diese Bibelstelle anfängt, und zwar im Markus, ich muss aufpassen, dass ich nicht falsch sage, ich verwechsel mich Markus und Matthäus die ganze Zeit, Markus 2, Vers 13. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See, also er geht wieder raus aus der Stadt. Die ganzen Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Ich finde es richtig crazy. Ich bin, glaube ich, so ein bisschen in so einen Rabbit Hole eingetaucht, als ich diese Verse gelesen habe, weil man echt viel, wenn man sich den ganzen Kontext auch von damals so anschaut, viel daraus nehmen kann. Also Jesus war in diesem Dorf, ging dann wieder raus an den See und an diesem See hat er nochmal zu den Leuten gepredigt. Und entweder auf dem Weg raus oder auch irgendwie, vielleicht stand er ja direkt davor, auf jeden Fall sitzt da eine Person, die Levi heißt, der Sohn des Alpheus. Und wer ist es? Das Coole ist, es gibt ja nicht nur ein Evangelium, sondern es gibt ja 4 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und das Coole ist, jedes Evangelium, also wir gehen jetzt das Matthäus-Evangelium durch. Doch, richtig. Markus, wir gehen das Markus-Evangelium durch. Falsch. Genau. Und aus dieser Perspektive lesen wir jetzt quasi aus Markus' Perspektive, was ihm wichtig war, was er mit Jesus erlebt hatte. Und er sagt an dieser Stelle, da saß ein Levi. Und wenn wir die anderen Bibelstellen anschauen, in Matthäus und Lukas, die erzählen nämlich genau das Gleiche, da sehen wir ein bisschen mehr. Und zwar steht in Matthäus, dass dort ein Levi, heute heißt er Matthäus, sitzt, der der Sohn des Alpheus war. Heißt, es geht um Matthäus. Also Matthäus hat im Matthäus-Evangelium von sich selber quasi geschrieben. Oder es wird davon ausgegangen, dass es die gleiche Person ist. Genau, heißt, das ist einer von den Jüngern, der dort sitzt, der später dieses Evangelium geschrieben und das Evangelium geschrieben hat, genau. Also nicht dieses, sondern das von, ja, you know, Matthäus und nicht Markus. Genau. Und jetzt wissen wir, wer dort sitzt. Aber was hat er denn eigentlich gemacht? Also schauen wir uns mal so ein bisschen an, was ist denn ein Zöllner? Ein Zöllner war damals eine Person, die Steuern eingetrieben hat. Dieser Zöllner stand oder saß oft in einem Zollhaus, irgendwie so da am Eingang und Ausgang von so einer Stadt, oder von einem Dorf oder halt genau da, wo man halt die Leute immer rein und raus gehen, und hat das Geld eingetrieben, das die Römer von der Bevölkerung haben wollten. Und das war ein ziemlich raffiniertes Ding, das sich die Römer ausgedacht haben. Weil die Römer waren sich ein bisschen zu schade, das selber zu tun, diese ganzen Steuern, diesen ganzen Zoll einzufordern, sondern die haben sich Leute in dem Volk gesucht. Und diese Person musste dann immer den Römern das Geld entsprechend geben. Heißt, dieser Zöllner war dafür verantwortlich, dass er die Steuern eintreibt und musste das dann quasi weitergeben. Aber er durfte letztendlich so viel verlangen, wie er wollte. Also die Römer haben gesagt, keine Ahnung, pro Person 10 Euro. Und Levi, der Zöllner, durfte so viel verlangen, wie er wollte. Er konnte sagen, ja, gib mir 15, gib mir 20, gib mir 30. Weil er musste letztendlich nur 10 weitergeben. Den Rest durfte er ganz offiziell einfach in seine Tasche fließen lassen, für sich behalten und damit machen und tun, was er wollte. Von dem her ist es ein sehr, sehr lukratives Geschäft, was du da machen kannst, weil du kannst so viel Geld verlangen, wie du willst. Und der Nachteil ist, oder das Ding ist, die Römer waren ja die Besatzer. Heißt, als Zöllner hast du mit den Besatzern kooperiert. Das kam ja schon mal nicht so gut an, wenn du mit denen irgendwie gemeinsame Sache machst. Und dann bist du auch noch derjenige, der die ganze Zeit Geld von der Bevölkerung haben will, der die ganze Zeit drängelt und der sich dann daran selber bereichert und einfach davon lebt. Und Zöllner hatten deswegen einen sehr, 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 sehr schlechten Stand in dieser Gesellschaft. Oft werden Zöllner und Sündner, was ja so irgendwie damals auch, du bist ein Sündner, ist ultra schlecht konnotiert damals. Und das wird im gleichen Zug wie ein Zöllner genannt. Sehr oft zumindest. Sehen wir nachher auch. Und heißt, dieser Zöllner war jetzt keine Person, die irgendwie Anerkennung hatte. Der wurde nur nicht beachtet, der hatte keine wirklichen Freunde vermutlich in dieser Umgebung. Selbst wahrscheinlich seine Familie war jetzt nicht wirklich gut mit ihm. Er war ziemlich lonely und seine Leute, die mit denen er wahrscheinlich am meisten zu tun hatte, waren irgendwie seine Leute, Soldaten, die vielleicht ihm zur Hilfe standen, um irgendwie den Zoll einzutreiben oder halt die Römer, mit denen er kooperiert hat. Und jetzt sitzt Levi dort und der bekommt ja auch mit, was so abgeht. Der kennt ja die ganze Kultur, der ist ja da aufgewachsen, der weiß ja, was irgendwie Sache ist. Und okay, alle reden da irgendwie von so einem Jesus, der irgendwie so ganz crazy Sachen macht. Und jetzt ist dieser Jesus in der Stadt, bei 1200 Leuten, also ich glaube, da bekommt man mit, wenn irgendwo eine riesen Menschentraube irgendwie um ein Haus rumsteht und so ein bisschen mehr los ist. Und er sitzt vielleicht nur 3-4 Straßen weiter und irgendwann merkt er, okay, diese Menschenmenge, diese Traube bewegt sich in seine Richtung. Sie kommt immer näher, immer näher. Eine riesen Menschenmenge, vielleicht sieht er dann irgendwann Jesus und Jesus läuft so an ihm vorbei und bleibt dann stehen. Dreht sich um und schaut ihn direkt an. Und ich glaube, in diesem Moment wird ihm wahrscheinlich ziemlich die Pumpe gegangen sein, wird das Herz in die Hose gerutscht sein, was auch immer für Sprichwörter es gibt. Also er wird auf jeden Fall in dem Moment sehr adrenalingeladen sein und überlegt haben, shit, was passiert jetzt? Weil diese Bevölkerung war ihm nicht gut gesinnt. Also er hat jetzt, glaube ich, nicht gedacht, oh, der wird jetzt bestimmt was Cooles zu mir sagen. Alle anderen Leute haben vielleicht auch so überlegt, oh, was macht er jetzt? Was sagt er jetzt? Jetzt sagt er bestimmt, das ist so ein schlechter Mensch, werdet nicht wie er oder so. Aber was er macht ist, er sagt diese drei Worte, folge mir nach. Und dann, und das finde ich eigentlich noch irgendwie absurder, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt so diesen Kontext irgendwie so ein bisschen kennst, dann sagt Levi, ja gut, okay, let's go, ich komme mit. Ich finde es richtig crazy, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt. Wir wissen natürlich nicht, wie es wirklich, wirklich war. Aber wenn man sich so ein bisschen die Kultur anschaut damals, dann versteht man da schon ein bisschen mehr. Und jetzt können wir noch ein bisschen mehr ins Rabbit Hole einsteigen. Weil diese Wörter, folge mir nach, haben deutlich mehr Bedeutung, als wir heutzutage eigentlich irgendwie kennen und denken. Wir können uns irgendwie nicht wirklich was vorstellen, so okay, was heißt folge mir nach? Ja, soll ich dem jetzt hinterherlatschen oder also was soll ich machen? Was soll ich tun? Und um das zu verstehen, müssen wir uns das Schulsystem quasi von damals anschauen. Das funktionierte nämlich damals so, dass die Kinder so ab ungefähr 5 Jahren in die Synagoge oder in der Nähe der Synagoge gegangen sind und haben dort die 5 Bücher Mose, die Tora oder ein Teil der Tora, die 5 Bücher Mose gelernt und zwar zu lesen, in den Kopf sich zu merken und auch ein bisschen zu schreiben. Und das wurde genannt Bet Sefer oder ich habe keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, Haus des Buches heißt es. Und dort haben, das kann man ein bisschen vergleichen wie unsere Grundschule quasi. Das war so die Grundausbildung, wo die Kinder hingegangen sind für die Jahre. Sie waren dort und haben nur die 5 Bücher Mose auswendig gelernt. Auswendig gelernt finde ich schon echt krass, muss ich sagen. Aber damals ist der Kontext, da hat ja halt nicht jeder einfach irgendwo ein Buch rumliegen, nicht irgendwie Internet, was auch immer, sondern das, was du gelesen und gehört hast, musst du dir gut merken, weil bis du das nächste Mal die Gelegenheit hast, das nochmal zu hören oder zu lesen, kann eine Zeit vergehen. Und wenn du dann halt irgendwie damit drüber nachdenken willst oder was auch immer oder mit anderen Leuten drüber diskutieren, dann musst du dir halt genau merken, was denn jetzt eigentlich da drin steht. Und so ist es so gewesen, dass eigentlich mit 12 Jahren die Kinder die ersten 5 Bücher Mose auswendig gekonnt haben. Und nach diesen 5 Jahren war dann so ein bisschen ein Scheidepunkt, wo sie sich entweder sind sie nach Hause gegangen oder eigentlich alle sind nach Hause gegangen und haben den Beruf von ihren Eltern gelernt. Also wenn du Zimmermann, wie Jesus zum Beispiel warst, dann hast du Zimmermann gelernt. Wenn du irgendwas anderes warst, irgendwas anderes. In der Gegend waren anscheinend sehr viele so Steinsachen, also so, wo sie irgendwelche Steine abgebaut und Marmor, whatever, Sachen gemacht haben. Vermutlich für irgendwelche Häuser und was auch immer. Und die Besten quasi von der Grundschule sind dann weitergekommen zu Bet Midrash, Haus des Lernens heißt es. Da warst du so von dem 13. bis zum 17. Jahr. Und dort hast du noch mal ein bisschen mehr gelernt. Meistens war das wohl so nur ein halber Tag, quasi du hast so Teilzeitschule gemacht oder ja, wobei heutzutage ist ja auch eigentlich so, du warst vormittags in der Schule oder halt in der Synagoge, dort wurdest du von einem Rabbi unterrichtet und die andere Zeit warst du zu Hause und hast halt deinen Beruf von den Eltern gelernt und damit geholfen. Und in dieser weiterführenden Schule, da hast du noch mehr gelernt. Da hast du die Tora gelernt, aber da hast du noch die ganzen Prophetenbücher und halt eigentlich das Alte Testament, das wir kennen, so gelernt. Auch auswendig. Ich tue mir schon schwer, überhaupt einen Vers mehr auswendig zu merken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das immer crazy. Genau, und in dieser, da haben sie gelernt, genau, mehr über Gott, mehr über das Volk Israel und so weiter, über die Kultur, in der sie sind. Und das kann man sich aber gar nicht so ganz genau vorstellen wie unser Lernen, weil das Lernen dort war vor allem einem Hin- und Her-Gefrage. Also der Rabbi fragt irgendwas und das, als Schüler war es immer schlau, wenn du mit einer Gegenfrage antwortest. Also es war immer so, genau, ein Hin- und Her-Gefrage, weil dadurch hat man gezeigt, dass man verstanden hat, um was es geht und dass man schlau ist. Und nach dem 17. Jahr, also wenn du 17 Jahre alt warst, dann, spätestens dann, bist du eigentlich in deinen Beruf gegangen, hast den Beruf von deinen Eltern fortgeführt, hast zu Hause weitergemacht und damit geholfen. Und die Creme de la Creme der Leute, die hat sich vielleicht einen Rabbi gesucht. Rabbi waren ja so damals die Gelehrten. Und als Rabbi hast du entweder zum Beispiel in diesem Haus des Lernens oder Haus des Buches gelehrt. Oder es gab auch viele Rabbis, die sind eben umhergegangen, haben immer wieder philosophiert und erklärt und genau halt so das Volk unterrichtet, was sie dann aus der Tora gelesen haben und was sie als wichtig sehen, als Wanderprediger quasi. Und die Creme de la Creme, die ist dann zu so einem Rabbi gegangen. Aber die sind dann meistens nicht zu dem hingegangen und haben, keine Ahnung, ja, okay, nimmst du mich, okay, gut, fertig, ich laufe, genau. Sondern das ging darum, wenn du dich einem Rabbi angeschlossen hast, ging es darum, diesen Lebensstil komplett zu kopieren, was der Rabbi tut. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ich wusste das schon auch, aber als ich mich jetzt damit befasst habe, finde ich es umso krasser. Also es geht wirklich darum, du wachst auf, wann der aufwacht. Du gehst dorthin, wo der hinläuft. Du isst, was der Rabbi isst. Du machst alles, was dieser Rabbi eigentlich macht. Du hörst ihm ganz genau zu und du versuchst, eine 1:1 Kopie letztendlich zu werden, wie dieser Rabbi. Und am Ende vielleicht sogar noch besser zu werden als er. Und wenn du jetzt dich einem Rabbi anschließen wolltest, dann hat er dich vielleicht ein bisschen mitlaufen lassen und irgendwann aber auch getestet. Und hast du das Potenzial, so zu werden wie ich quasi. Und hat ihn komplizierte Fragen gestellt über die Tora, wie er das sieht, wie dies oder jenes ist. Und wenn er ganz am Ende denkt, okay, diese Person ist geeignet, genauso zu werden wie ich, ich glaube, die könnte das schaffen, dann hat sie diese drei Worte gesagt, folge mir nach. Heißt, als wenn du dort gewohnt hast in dieser Kultur, bist du erst in diese Grundschule gegangen, hast dann nochmal die weiterführende Schule besucht, hast dir dann vielleicht versucht, einen Rabbi zu suchen und dann bist du nur noch die Besten der Besten, die dort das schaffen können. Und dann musst du auch noch irgendwie einen Rabbi finden vielleicht, der sagt, hey, du kannst mir nachfolgen. Und wenn wir uns jetzt wieder zurückspringen zu dem ersten Bibelvers, und uns anschauen, was dort passiert ist. Jesus ist zu Levi gekommen und stand dort, also genau, Jesus ist mit der Traube da entlang gekommen, Levi saß dort, war der verachtetste Mensch eigentlich wahrscheinlich in dieser Umgebung gerade, weil er war Zöllner, er war Sündner, er war nicht gut. Und dieser Rabbi Jesus, als der ja Jesus oft auch angesprochen wurde, hat gesagt, hey, folge mir nach. Und diese drei Wörter haben eigentlich nur die Besten der Besten gehört. Und Levi war ja nicht einer der Besten der Besten, sondern war einer der Verachtetsten, der Schlechteste der Schlechtesten quasi. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund so, boah, es ist, wenn du diese drei Sätze hörst, es ist eine einmalige Chance, dass du diesem Rabbi folgen kannst und dass du irgendwie ein Ansehen bekommst und so weiter. Dass du in dieser Kultur von damals ein bisschen was bist quasi. Und vielleicht war das auch der Grund, warum Levi gesagt hat, hey, okay, dann lasse ich das Ganze, wo ich jetzt bin, zurück und laufe diesem Jesus hinterher und versuche zu werden wie dieser Jesus. Und wenn wir dann die nächsten Verse anschauen, ab Vers 15 bis 17, da lesen wir, später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sündner galten, da haben wir es wieder, Zolleinnehmer und Sündner, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgen, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, quasi die Pharisäer, zu der Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß. Sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündnern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sündner. Und das, was wir da lesen, bestätigt eigentlich genau das, was ich jetzt davor euch versucht habe, so ein bisschen zu erzählen. Jesus ist nicht gekommen, um die Creme de la Creme zu nehmen, um die Besten der Besten zu nehmen, um die Leute zu nehmen, die top sind, top anerkannt in dieser Kultur, sondern Jesus ist gekommen, um die schwachen Leute zu nehmen, die Leute, die nichts wert sind in dieser Gesellschaft. Und wir müssen uns nicht durchkämpfen, um irgendwie zu Jesus zu kommen. Wir müssen nicht diesen Bildungsweg gehen, erst Grundschule, dann weiterführende Schule und dann irgendwie versuchen, einen Rabbi zu finden, sondern diese Einladung, die Jesus dort ausspricht, und in dem ganzen Evangelium lesen wir das ja auch bei mehreren anderen Jüngern, sondern die Einladung gilt auch für uns. Jesus spricht auch uns mit dieser Einladung an. Er sagt zu uns, folge mir nach. Und dann kommen wir wieder zu der Anfangsfrage, wann wurdest du das letzte Mal von irgendjemand Fremden einfach so angequatscht? Oder vielleicht zu was aufgefordert? Und genau das ist ja, was Jesus da eigentlich tut. Jesus hat Levi, der ihn nicht kannte, einfach gefragt, hey, möchtest du mir nachfolgen? Möchtest du so werden wie ich? Und genau diese gleiche Frage dürfen auch wir uns stellen. Oder möchte Jesus uns stellen? Möchtest du, möchte ich so werden wie Jesus? Möchte ich ihm entlang folgen? Und möchte ich so werden wie er? Und du kannst diese Frage jetzt einfach mitnehmen in die Worship-Zeit. Es ist eine Aufforderung oder eine Frage, die Jesus immer wieder stellt. Ich glaube, wir sind immer wieder an dem Punkt in unserem Leben, wo wir irgendwie merken, okay, ich fühle mich schlecht, ich habe irgendwas Schlechtes getan, so wie Alex es in der letzten Predigt auch gesagt hat, wo ihr die Möglichkeit hattet, irgendwelche schlechten Dinge, die ihr getan habt oder wo du dich schlecht fühlst, einfach abzulegen zu Jesus. Und diese Aufforderung ist hier eigentlich quasi die gleiche. Hey, wir können jederzeit immer wieder zu Jesus kommen. Es ist Jesus egal, was du getan hast. Jesus gibt dir diese Möglichkeit, immer wieder ihm nachzufolgen. Und ich kann für mich persönlich sagen, so in den letzten Monaten habe ich mich schon immer wieder schlecht gefühlt. Einfach, weil ich es irgendwie nicht auf die Kette bringe, mir Zeit für Gott zu nehmen. Und deswegen habe ich mich auch schon irgendwie immer wieder so ein bisschen nicht wohl gefühlt, zu wissen, okay, ich predige jetzt. Weil ich mir immer denke, okay, hey, ich kriege das nicht auf die Kette selber, mir immer wieder Zeit für Gott zu nehmen. Und dann stehe ich hier vorne und erzähle irgendwas. Aber ich weiß, Jesus gibt auch mir eine Chance, genauso wie er dir eine Chance gibt. Und diese Chance ist jeden Tag neu. Jesus gibt dir immer wieder die Möglichkeit, sich für ihn zu entscheiden und ihm nachzufolgen. Also das ist die Frage. Jesus steht da und sagt, folge mir nach. Und was ist deine Antwort? Ich bete noch und dann können wir in die Worship-Zeit starten. Danke, Jesus, dass du nicht nur für die Besten gekommen bist. Nicht nur für die Leute, die alles können und richtig gut sind, sondern dass du für uns gekommen bist, für Menschen, die Fehler machen, für Menschen, die immer wieder vielleicht an den gleichen Dingen scheitern. Dass du Potenzial in uns siehst und dass du siehst, wo wir wachsen können. Dass wir so werden können wie du. Danke, Jesus, dass du einfach so ein gnädiger Gott bist und uns immer wieder die Chance gibst, uns Sündern einfach dich, ja, zu dir zu wenden. Und ich bitte dich für die Worship-Zeit, dass du uns in dieser Zeit bewusst machst, was diese Entscheidung bedeutet, diese Frage, die du uns stellst mit Folge mir nach und was unsere Antwort darauf ist, ob wir diesen Weg mit dir gehen wollen, ob wir so werden wollen wie du.